Ja, ihr könnt einfach einem Stuhl sitzen. Und schauen, was ihr gerade wahrnehmt bei euch. Was ihr im Körper spürt, was für Gefühle gerade da sind. Das ist erstmal der einfachste und direkteste Weg, ganz praktisch, um sich nicht dauernd mit den Gedanken zu beschäftigen, die da sind und den ganzen vielen Ideen. Und sich erstmal zu stabilisieren, einfach in dem, was wirklich gerade da ist. Vielleicht ist einfach Unruhe oder Freude oder Lebendigkeit. Das, was da ist, kannst du wirklich wahrnehmen, dich darauf einlassen, wenn du dich gerade bereit fühlst. Für die, die da generell kein Interesse dran haben, sich auf das einzulassen, was sie wirklich fühlen und im Körper spüren. Und die darin keinen Sinn sehen, die können auch gerne abschalten, weil dann sind sie bei mir leider an der falschen Adresse. Ich sehe nämlich gerade in den Kommentaren schon wieder, dass sich da welche wieder Faxen machen in den Kommentaren und die können gerne abschalten jetzt, die sind bei mir nicht richtig. Und die anderen lade ich gerne herzlich ein. Erstmal in aller Ruhe hier anzukommen, bei sich selbst anzukommen. Das ist mal der erste Schritt. Aus den vielen Gedanken rauszukommen, aus den ganzen Ideen. Wenn natürlich eine ernsthafte Frage da ist, dann darf die gerne gestellt werden, da freue ich mich. Wenn eine ernsthafte Frage, eine innere Frage, eine Sehnsucht und eine Frage auftauchen, dann ist es natürlich gut, die auch weiter zu untersuchen, einzugrenzen, einen Punkt zu bringen. kann man sich auch die Frage stellen, was ist mir wirklich wichtig? Warum gehe ich eigentlich zum Satsang oder schaue Live-Chats? Was will ich da eigentlich wirklich? Was will ich rausfinden für mich selbst? Das wäre zum Beispiel eine interessante Frage. Was will ich wirklich mitnehmen? Die Frage ist ja, reicht mir das? Reicht mir das immer, meinen Ideen zu frönen und meinen Gedanken hinterherzulaufen und mich da drin zu bewegen? Oder möchte ich wirklich was erleben? Möchte ich wirklich lebendig werden? Innerlich. Was echtes Erleben, echte Gefühle, die ich mir nicht ausdenke, die ich nicht fantasieren muss. Oder will ich sogar noch tiefer gehen und herausfinden, was jenseits von all diesem Erleben eigentlich ist, was noch tiefer ist, noch tiefer als das tiefste Erleben. Jenseits der ganzen Erscheinungswelt und des Erlebens. Da beginnt dann die Spiritualität eigentlich erst. Ja, ihr könnt gerne Fragen stellen. Noch keine Fragen auftauchen, können wir auch einfach still sein. Und still sein bedeutet nicht etwa einfach nur auf dem Stuhl zu sitzen und auf den Bildschirm zu gucken, sondern kannst auch die Augen zumachen, wenn es dir leichter fällt. Dann bedeutet still sein, dass vielleicht ein paar Gedanken da sind, aber dass du denen nicht folgst. Und dann, dass du dich fragst, was du gerade fühlst und was du wirklich gerade wahrnimmst. Was der Atem gerade tut. Diese ganzen Gedanken und Ideen und Vorstellungen sind, abgesehen von den praktischen Gedanken, lenken die ganze Zeit ab. Ja, Wolfram fragt, ich kenne von einem Non-Dualitätssprecher den Satz, wenn man wirklich alle Gefühle fühlt, wenn sie hochkommen, dann ist keine Traumaheilung nötig. Stimmt diese Aussage für dich? Ja, an sich schon. Allerdings nur, wenn man mit dem Wort Gefühle nicht meint, sowas wie Anspannung, Verkrampfung, Starre und so weiter. Also wenn man mit Gefühlen meint, emotionaler Schmerz, Wut, Traurigkeit, Angst, Scham, aber auch Freude, Ekstase, Lust und Heiterkeit, wenn man diese echten Gefühle meint und die auch wirklich fühlen kann, dann ist man ja schon ziemlich weit. Also das ist schon, dann ja. Wenn man sie eben nicht fühlen kann und drin stecken bleibt, dann ist Traumaheilung nötig. Würde ich sagen. Und hinzu kommt zu dem Fühlen der Gefühle auch, dass man ein bisschen was versteht. Weil man kann sich doch im Kreis drehen, sodass die Gefühle zwar gefühlt werden, aber kein sinnvoller Zusammenhang erkannt wird oder besteht, woher die Gefühle ursprünglich kamen. Also aus der Vergangenheit, aus den verschiedenen schwierigen Situationen. Wenn der Zusammenhang nicht nachgeholt wird, wenn der nicht geklärt wird, der Zusammenhang, woher die Gefühle kommen, dann kann das Unterbewusstsein nicht richtig aussortieren. Also es kann dann nicht erkennen, welche Gefühle eigentlich nicht mehr notwendig sind. Und es kann dann passieren, dass die Gefühle sich immer nur wiederholen, auch wenn man sie richtig fühlt, trotzdem sich immer wiederholen und nicht auch über einen längeren Zeitraum von Monaten oder Jahren nicht weniger werden. Und es liegt daran, dass die Themenzusammenhänge nicht hergestellt werden. Dann hat das Bewusstsein immer noch den Eindruck, die Gefühle sind ja alle richtig platziert, also die sind sinnvoll. Das würde ich noch dazu sagen wollen zu den Fühlen. Vom Umlauf fragt, ob ich mal zeitweise einen Traumatherapeuten gebraucht habe. Nee, weil diese ganz schweren, ich habe Entwicklungstrauma habe ich viel, aber ich habe nicht diese ganz heftigen Traumata gehabt, wo man im Prinzip dann eine Psychose kommt oder eine richtige krasse Dissoziation oder der Körper total verkrampft und quasi gar nichts mehr spürbar ist. So eine heftigen Sachen hatte ich so nicht, sondern eher halt diese langwierigen, mittelmäßigen Probleme. Und da geht es viel um Thematiken, um viele Gefühle, die nachgeholt werden müssen. Und da habe ich jetzt keine klassische Traumatherapie gemacht, aber ich habe auch Therapie gemacht, ja. Vor allem war ich bei Christian Meyer und habe halt das Fühlen gelernt, weil das muss man wirklich regelrecht lernen. Das kann kaum ein Mensch. Ich weiß, viele behaupten das immer, ja, sie fühlen ja schon, sie fühlen ja schon. Aber wenn man richtig sich mal bei Christian Meyer auf die Arbeit eingelassen hat, und da merkt man dann, dass das mit dem Fühlen nochmal eine ganz andere Dimension bekommen kann, bekommt. Ja, das musste ich regelrecht lernen. Wenn man wirklich Gefühle vollkommen zulässt, was ich jetzt nicht jedem ohne, nicht jedem einfach empfehlen würde, das gleich zu machen oder zu versuchen, sondern eben mit Anleitung. Weil ich bin auch kein Therapeut, muss ich dazu sagen. Aber wenn das klappt mit den Gefühlen, dass man die wirklich komplett hochkommen lässt, ohne irgendwas damit zu tun und dass sie sich wieder auflösen und von alleine wieder verschwinden, sich wieder auflösen. Und man dann still bleibt, also nicht wieder in die Gedanken geht, in die nächsten Pläne, in die nächsten Ideen, sondern still bleibt, also innerlich weiterhin nichts tut, regungslos bleibt, dann kommt man automatisch in tiefere Schichten hinein von Gefühlen, von Thematiken vielleicht auch. Und wenn man die dann auch wieder fühlt und so weiter, dann kommt man immer tiefer. Und der Körper, der entspannt immer tiefer dabei, wenn die Gefühle auch wirklich gefühlt werden. Und so sinkt man immer weiter in die Tiefe und löst sich dabei immer weiter auf. Das ganze Empfinden des Körpers und des Ichs da zu sein, löst sich auf. In der Stille löst es sich auf. Und das ist sozusagen in Anführungsstrichen die pragmatische Seite der Erleuchtung oder die erfahrbare Seite der Erleuchtung. Und die nicht erfahrbare Seite der Erleuchtung, das ist quasi die absolute Stille. Kann man in dem Sinne nicht erfahren. Beziehungsweise in dem Moment, wo man sie erfährt, ist eben auch das Bewusstsein weg. Da bleibt dann nichts übrig. Keine erfahrbare Stille. Und viele hoffen eben, auch einen Satz an, dass sie die Erleuchtung sozusagen sich so abkupfern können und dass es dann einmal Klick macht, dass sie quasi einmal so einen Umschwung haben oder so ein Shift und dann war es das quasi und dann gibt es da nichts weiter zu klären oder nichts weiter zu erleben, keine weiteren Schwierigkeiten. Und davon bin ich kein Vertreter. Ich habe es so nicht erlebt und ich sehe daran auch keinen Sinn, weil für mich war schon immer klar, dass dieser ganze Mensch hier mit seinem ganzen inneren Ballast auch Befreiung erfahren möchte und auch kann. Auch wenn es langwierig ist, auch wenn es viele Prozesse sind, viele schwierige Prozesse, aber auch der Körper, auch die Seele, der Geist, die Psyche, all diese Anteile im Menschen können eben auch nach und nach sozusagen in die Erleuchtung mitkommen, sozusagen, nach und nach. Deswegen, das sind so für mich so zwei Bereiche, die für mich eigentlich zusammengehören, mich ergänzen. Ja, ist das auf jeden Fall hilfreich, wenn die Gefühle da sind, sie jemandem, der wirklich zuhört, mitzuteilen? Ja, in dem Moment ist es hilfreich, wenn ich sie nicht alleine fühlen kann. Wenn ich Probleme damit habe, Gefühle zu fühlen, was für die meisten wahrscheinlich der Fall ist, ist es wahrscheinlich erstmal leichter, sie jemandem mitzuteilen. Beziehungsweise im Leben, in Beziehungen und so weiter oder auf der Arbeit ist es sowieso manchmal angebracht und gut, auch ein Gefühl natürlich auszudrücken, ist ja keine Frage. Also sich auch mitzuteilen, jemand zu sagen, du, also dass du mich da so missachtet hast oder was weiß ich, das hat mich wütend gemacht oder kann man auch mitteilen, wenn einem was man fühlt oder es hat einen was gefreut, dann kann man das auch sagen, selbstverständlich. Also es ist ja keine Frage, die Gefühle können natürlich mitgeteilt werden. Aber die alten Gefühle, die aus der Vergangenheit kommen, die also mit diesen inneren Thematiken verknüpft sind, dafür können die anderen Menschen ja eigentlich nichts, die mit mir zu tun haben. Und denen das dauernd mitzuteilen, ist eine Überforderung, weil die haben ja ihre eigenen inneren Probleme und Schwierigkeiten. Und da sehe ich jetzt nicht so viel Sinn drin. Das sollte man dann eher in einer Therapiegruppe machen oder am Satsang. Ja. Aber natürlich, wenn ich die Gefühle sowieso nicht selber fühlen kann, dann kann ich natürlich sowieso lieber in einen Satsang gehen oder in eine Therapiegruppe oder was auch immer, wo mir jemand das zeigen kann, wo er mir behilflich sein kann, ja. Oder zum Beispiel Schönes von Christian Meyer, die Bewusstheitsübung. Da sitzen zwei Leute sich gegenüber und der eine stellt Fragen und der andere antwortet, beide mit Augen zu. Eine sehr schöne Übung. Und dann teilt der eine, der gefragt wird, halt immer mit, wessen er sich bewusst ist. Und da kommen dann auch Gefühle, die dann natürlich dran sind. Und indem man die ausspricht, werden sie auch, wenn man es noch nicht alleine kann, dann werden sie auch fühlbarer. Dann kommen sie leichter hoch, weil man halt ein Gegenüber hat, was nichts von mir erwartet, was mich auch nicht irgendwo hinbewegen will, hindrängeln will, sondern einfach still ist und mich fragt, was ich jetzt gerade wahrnehme, was mir jetzt gerade bewusst ist. Und das ist natürlich eine sehr schöne Hilfestellung, um dann ins Fühlen zu kommen. Also wenn, nochmal kurz, warum überhaupt das mit dem Fühlen so wichtig ist. Wenn ich, wir alle kennen das, alle Menschen kennen das, dass man, also die meisten Menschen sind ja eigentlich den ganzen Tag über in ihren Gedanken und in ihren Problemen, in ihren inneren Problemstellungen verhaftet, sage ich mal, und will man sagen, fast verloren gegangen. Und das hat genau damit zu tun, dass man nicht wirklich fühlt und dass man die Themen nicht klärt, die innerlich dahinter stecken, die alten Thematiken, die nämlich immer wieder nur neu aufgekocht werden. Also alles, was ich da im Leben an problematischen Sachen erlebe oder auch an Fantasien und so weiter, das ist alles nur so ein übergestülptes Kostüm. Also das sind die alten Thematiken aus der Kindheit und die ganzen Traumatisierungen und die Prägung, die sich immer wieder neu auftischen in diesem Mäntelchen. In diesen Verkleidungen sozusagen. Und wenn ich da nicht dahinter steige und die Gefühle fühle, dann bleibe ich dafür immer drin, ist klar. Also die kochen sich immer wieder neu auf und da geht es auch nicht weiter. Es wird gesagt, dass durch die, sagt es, fragt jetzt Wolfram Umlauf, es wird gesagt, dass durch das ehrliche Mitteilen der Gefühlsmäßigen eher diffusen Wahrnehmungen in einem anderen Gehirnteil abgelegt werden können als Geschichte und damit erlöst sind, verschwinden können. Siehst du das auch so? Nee, sehe ich nicht so. Und das hat damit zu tun, dass sie durch das ehrliche Mitteilen noch nicht richtig gefühlt werden. Also, das ist zwar wichtig, das auch mal mitzuteilen, aber das ersetzt nicht das wirkliche Fühlen. Das darf man hier nicht durcheinander bringen. Also, in irgendwelchen Gruppen, wo ehrliches Mitteilen gemacht wird, heißt es noch lange nicht, dass da irgendjemand einen echten Schmerz wirklich an sich ranlässt und komplett fühlt. Das heißt auch nicht, dass da jemand eine Angst wirklich zulässt in sich und die Angst wirklich hochkommen lässt und fühlt. Das ist überhaupt nicht so, dass das gang und gäbe wäre, dass das in solchen Gruppen passieren würde. Und das nur mitzuteilen, einfach mal, dass man so am Rand, also dass man so, dass man zum Beispiel mal jemandem sagt, ja, also ich nehme da jetzt ne, irgendwie wahr, dass ich ängstlich bin oder was weiß ich, das reicht nicht aus, wenn ich es dann nicht richtig fühle. Und dass sie wirklich erlöst sind, die Thematik oder die Gefühle. Ja, da darf man nicht durcheinander kommen. Das dauert sehr, sehr lange Zeit und braucht viele Wiederholungen, vor allem wenn man eben Entwicklungstraumata hat, was bei sehr, sehr, sehr vielen Menschen der Fall ist. Weil die wurden ja auch so immer wieder im sehr frühen Kindesalter oder sogar noch früher im Säuglingsalter eingeschliffen. Und da ist man eben extrem empfänglich für diese Erfahrung, für die Prägung. Und die halten sich sehr hartnäckig und langwierig. Also das, ich glaube, jeder weiß, wovon ich spreche. Die Beziehungsproblematiken und so weiter, die ganzen Thematiken. Und da braucht man nicht zu denken, man geht jetzt in eine Gruppe, wo man sich ehrlich mitteilt und nach ein paar Wochen ist das dann alles Geschichte. Das ist definitiv nicht der Fall. Und schon gar nicht, wenn man dann aufwacht. Weil wenn man aufwacht, passiert Folgendes, dass dieses gesamte Ich-Konstrukt natürlich durchschaut wird. Als Knoten, als eine Art Angewohnheit, ja, dass da die Identität verloren geht. Und dann ist es nicht mehr so überzeugend. Und dadurch kommen tiefere Schichten an Ursachen, an Thematiken und Ursachen zum Vorschein, die vorher gar nicht so sichtbar waren. Also muss man aufpassen mit dem, was man sich unter Heilung so vorstellt. Ja, Shirin, hallo. Und da können dann also immer wieder neue Sachen auftauchen oder beziehungsweise die alten Sachen, aber in andere, mehr Details oder tiefere Schichten, tiefere Gefühle aus früheren Zeiten kommen da vielleicht hoch. Und das kann wieder eine ganze Weile dauern, bis die sich wieder geklärt haben innerlich, bis man durchblickt, woher die kommen, was die bedeuten, bis man die Gefühle alle gefühlt hat, die dazu gehören. Das kann wieder eine ganze Weile dauern. Und dann muss es auch wieder im Leben, also nach außen, im Außen wieder neu verarbeitet werden. Im Sinne von, dass der Körper alles bemerkt, jawohl, das sind bloß die alten Sachen gewesen. Und jetzt kann ich aber, muss ich diese alten Gewohnheiten in meinem Leben auch nicht fortführen, meine Muster sozusagen, meine Strukturen, sondern kann da mich auch daraus lösen und neue Erfahrungen im Leben wirklich machen. Also es geht immer so nach innen, die Arbeit und dann aber auch wieder nach außen. Und wenn die sich dann die Thematik und die Gefühle nach Monaten oder Jahren immer mehr beruhigen und beruhigen und beruhigen, dann ist das wunderbar, dann ist das schön. Aber es kann eben dann auch vorkommen, dass man noch tiefer aufwacht. Dass man noch tiefer aufwacht, dass nochmal noch ein großer Schritt wieder passiert in Richtung noch tiefere Erleuchtung. Ja, und dann braucht man sich nicht zu wundern, wenn es mit den Thematiken wieder losgeht. Das ist sozusagen immer wie so ein Schleier, der wieder weg ist, noch tiefer aufgewacht. Und dann geht es mit den Thematiken wieder los und sie wollen noch tiefer geklärt werden. Also ich spreche mal so ganz direkt und ich weiß, es klingt alles sehr herausfordernd und vielleicht sogar abschreckend auf den einen oder anderen, aber ich muss ja hier ehrlich mich mitteilen, ehrliches mitteilen, ja. Alles andere bringt ja nichts. Ja, ich muss es ja so mitteilen, wie ich es erlebt habe und oder nach wie vor lebe und wie ich es auch rausgefunden habe, wie es Sinn macht oder was eben, worum geht es wirklich bei der Erleuchtung. Und ich habe auf meinem Weg eben erlebt, dass es mehrere große Schritte gibt, mehrere große Vertiefungsschritte geben kann beim Aufwachen. Und demzufolge muss ich das natürlich auch so mitteilen. Also in so eine schnelle, kurzfristige Heilung mal in irgendeiner ehrliche Mitteilengruppe glaube ich eben nicht. Obwohl es natürlich trotzdem ein Anfang ist und dem einen oder anderen auch gut helfen kann. Also davon will ich überhaupt gar nicht abraten in dem Sinne. Sergej sagt, hallo Johann, ich erlebe einerseits sehr viele Erkenntnisse und Vertiefung, andererseits kommt ein Gefühl hoch von Sinnlosigkeit dieser Prozesse. Könntest du dazu was sagen? Ja, danke für die Frage. Jetzt muss man natürlich nochmal vielleicht genauer schauen, ob da sozusagen nach einiger Zeit, wo viele Erkenntnisse und Vertiefung gekommen sind, jetzt langsam ein Gefühl von Sinnlosigkeit entsteht oder immer wieder kommt, oder ob du wirklich meinst, dass die Prozesse sinnlos sind. Also ein Gefühl von Sinnlosigkeit dieser Prozesse. Das kann ich jetzt nicht ganz unterscheiden. Und beides ist möglich. Es kann ein Gefühl von Sinnlosigkeit kommen, einfach so, nach einiger Zeit oder immer wieder. Und es kann auch ein Gefühl von Sinnlosigkeit von den Prozessen kommen. Also es ist ja so, dass diese ganzen Prozesse passieren und dass diese ganzen Gefühle gefühlt werden. Am Anfang, wenn man damit anfängt, ist das eine ganz großartige Erfahrung, weil sich innerlich so viel dabei löst und sich das so befreiend anfühlt. Und mit der Zeit, mit den Monaten, mit den Jahren kann das sein, dass es sich irgendwann nicht mehr so spektakulär anfühlt und nicht mehr so saftig anfühlt und nicht mehr so interessant anfühlt. Das ist dann so eine gewisse, ja, so ein bisschen, fragt man sich dann ja, was soll das Ganze noch? Das kann aber auch damit zu tun haben, dass je mehr sich die inneren Prozesse auch irgendwie beruhigen, egal ob das jetzt nur mal eine Phase ist der Beruhigung oder ob das das restliche Leben wäre, das weiß man ja nicht vorher. Aber mal angenommen, das ist jetzt so eine Phase, wo die Prozesse sich langsam ein bisschen beruhigen oder leichter werden oder sich immer nur noch wiederholen, scheinbar. Da kann natürlich eine Sinnlosigkeit kommen. Weil das ja nirgendwo hinführt. Wohin soll das auch führen? Das Einzige, wo es hinführen kann, ist in die Stille. Die Stille ist aber nichts. Fürs Ich. Für das Ich ist die Stille sozusagen langweilig oder sinnlos. Also, dass da eine Sinnlosigkeit erlebt wird, deutet für mich darauf hin, dass da immer noch, ist gut gesagt, weiß man ja nicht, ob es mal aufhört, dass da ein Teil ist vom Ich, der gerne was davon hätte, der sozusagen ein bestimmtes Erleben oder ein bestimmtes Ergebnis sich davon erhofft, dass diese Prozesse dran waren, dass da ein Sinn dahinter ist, dass da was dabei rauskommt, was bestimmt ist, also wie ein dauerhaft gutes Gefühl oder dass alles immer wunderbar läuft oder was auch immer, ja, oder dass manche träumen von ständiger Liebe und Glückseligkeit oder also kann man mal untersuchen, was hat man sich davon erhofft eigentlich? Was sollte dabei rauskommen? Und also ich kann jetzt nur aus meiner Perspektive sprechen, aus meiner Erfahrung, dass die eigentliche wahre Stille ist keine Erfahrung. Das ist keine Erfahrung. Und die ist einfach frei. Also ist einfach nur Freiheit oder Stille, die aber keine Erfahrung ist. Und die ist überhaupt nicht sinnlos. Also da wird keine Sinnlosigkeit erfahren. Und wenn die Prozesse dazu führen, dass sich immer mehr innerlich löst und frei wird und dann die Aufmerksamkeit immer mehr auch in der Stille sein kann, dann könnte da eigentlich auch keine Sinnlosigkeit sein. Dass da Sinnlosigkeit ist, zeigt doch, denke ich mal, also ist meine Vermutung, dass da entweder A, sich das Aufwachen vertiefen kann noch, also dass es dann noch weitergehen kann, das ist noch nicht, dass da sozusagen noch nicht die echte Freiheit wirklich, die tiefste Freiheit, die möglich ist, erkannt oder erfahren wurde oder noch nicht, dass da noch was fehlt, dass es da noch weitergeht innerlich, dass du noch, das kann ich dir jetzt nicht sagen, was für Schritte oder was für ein Schritt da noch nötig ist vielleicht oder möglich bei dir, aber das deutet darauf für mich hin, dass da jetzt sozusagen so ein Vakuum vielleicht eingekehrt ist, ja, dass es da noch weitergehen kann, dass da vielleicht der nächste große Schritt noch dran ist. Oder natürlich mit der Sinnlosigkeit kann auch einfach eine Thematik sein aus der Kindheit oder also ein Ohnmachtsgefühl oder Sinnlosigkeit kann natürlich eine Thematik, eine alte Thematik sein, die jetzt gar nicht was mit einem Aufwachen zu tun hat unbedingt oder mit was Spirituellem, sondern einfach ja ein altes Thema ist. Ja. Da muss man dann natürlich schauen, wie man damit weiterkommt. Na, Shirin schreibt, diese Tage habe ich ganz starke Gefühle gehabt. Mein Mann hat etwas gemacht. Das war respektlos. Normalerweise reagiere ich nicht. Dieses Mal war die Wut stark, habe angegriffen viel. Ja, es ist schwer aus der Entfernung, was Gescheites dazu zu sagen. Ich weiß ja nicht, kenne dich ja nicht. Aber wenn du sagst, dass du normalerweise nicht reagierst, ist es ja vielleicht ganz gut, mal zu reagieren. Also es gibt, manchmal gibt's Gefühle, die, bei denen ist es nicht so gut, die nach außen zu tragen. Also da heraus zu reagieren, nach außen auf jemand anderen, gegen jemand anderen. Weil diese Gefühle, weil der damit auch nichts anfangen kann, weil die da eigentlich gar nicht hingehören, sondern die kommen aus der Vergangenheit, die Gefühle. Damit sollte man lieber therapeutisch arbeiten oder sie einfach fühlen und den Zusammenhang klären und so weiter und so fort. Aber manchmal gibt es auch Gefühle, die mir einfach zeigen wollen, dass ich mal jemandem meine Meinung sagen muss, dass ich immer eine Grenze zeigen muss, dass ich mal sagen muss, so geht's nicht oder so will ich es nicht, ja. Solche Gefühle gibt es auch und da ist es dann eher dran, mal was zu sagen, was auszudrücken. Ja, Felix fragt, warum bleibt man denn noch im Körper nach dem Erwachen? Wer bleibt denn da im Körper? Frage ich mal zurück. Wer bleibt denn da im Körper? Da ist die Unterstellung enthalten, meiner Ansicht nach, dass ein Bewusstsein im Sinne von menschliches Bewusstsein, also dass ein Körper da ist, dass der auch wahrgenommen wird, bewusst, dass man darüber sprechen kann, sich Gedanken machen kann, dass hier Bewusstsein ist und diese Welt, diese Erscheinungswelt erlebt wird bewusst. Ist die Unterstellung in deiner Frage enthalten, dass es dafür einen jemand bräuchte. Ein jemand, der ja bei der Erleuchtung quasi verschwindet. Und dann, warum kommt er dann wieder? Nee, da kommt keiner wieder. dieses Bewusstsein, dieses Hiersein, dieses Dasein, das ist einfach so da. Auf mysteriöse Art und Weise. Und da kommt niemand wieder, weil da war auch gar keiner da. Auch vor der Erleuchtung niemand da. Ramona fragt, lieber Johann, ist bei dir das Gefühl, dass niemand bei dir zu Hause ist, bist du dir bewusst, oder ist es eher so selbstvergessen? Beides zugleich. Wenn ich die Augen zumache, klar ist hier jemand, nicht jemand zu Hause, sondern hier ist einfach Bewusstsein, Gewahrsein, was alles wahrnimmt. Aber das ist kein Punkt aus da drin, da ist kein Punkt da, von dem aus irgendwas sich damit identifizieren könnte. Also es ist einfach nur so da. Es ist einfach Lebendigkeit da, das Bewusstsein, also Gewahrsein da. Und jenseits davon ist eine nicht greifbare, nicht erfahrbare, nicht definierbare Unendlichkeit oder eine Grenzenlosigkeit, die einfach, und das geht so ineinander über, es ist auch nicht getrennt voneinander. Also es ist beides zugleich, dieses Zuhause-Sein hier im Körper, aber halt nicht dieses Gefühl wie früher, dass da jemand hier drin ist, sondern hier ist einfach zu Hause sein im Körper, im Erleben. Und dann geht es so wie so in diese Grenzenlosigkeit nahtlos über sozusagen, ja. Und da ist nichts mehr, also nichts Erkennbares ist da, nichts Erlebbares. Grenzenlose Freiheit, kannst du es nennen. Und im Alltag ist es auch manchmal selbstvergessen. Also selbstvergessen im Sinne von, was interessiert mich die Stille sozusagen? Also ich mache irgendwas, ich koche mir was Schönes zu essen, mache mir einen Kaffee, gucke ein YouTube-Video, habe was Spannendes gefunden, dann ist halt die Aufmerksamkeit da, ja. Es ist nicht notwendig andauernd so komplett in der Stille zu sein oder sich auf irgendwas zu fokussieren. Es war aber viele Jahre so. Ich habe mich viele Jahre sehr intensiv darauf konzentriert und Vertiefungen sind geschehen und viele Prozesse und so weiter. Aber jetzt ist es einfach nicht dauernd notwendig. Und das ist nicht mehr so interessant, da andauernd mich drauf zu fokussieren oder so. Das ist weder notwendig noch interessant. Da ist auch keiner, der das braucht. Aber wenn ich gefragt werde oder wenn ich mal im Moment nichts zu tun habe oder mal die Augen zumache, passiert ja auch manchmal, dann ist es natürlich alles klar. Also dann ist natürlich bewusst. Unbewusste Erleuchtung gibt es gar nicht. Sherin schreibt, viel geschimpft, dann habe ich mich bereut. Muss man halt schauen, ob man seine Wut einfach nur so aus dem Affekt an jemand ablässt oder ob man sich wirklich bewusst, man kann sich auch selber überprüfen, wenn man merkt, jetzt kann ich es nicht mehr zurückhalten, dann kann man auch schauen, wie man sich ausdrückt oder dass man das dem anderen vielleicht auch sogar mitteilt. Also da kann man auch dazu lernen. Aber wer weiß, ist zwar nicht angenehm sicherlich, aber es kann ja auch was Positives daraus erwachsen, ja? Vielleicht eine Klärungsprozess zwischen euch oder so. Sergej, nach all den Jahren harter spiritueller Arbeit habe ich sehr viele Bliss-Erfahrungen so weit erlebt und dennoch habe ich zwar ein Gefühl von Dankbarkeit, aber ein Zweifel an all dem Wachstum nach dem Motto, wozu das Ganze, wenn doch sowieso alles zu nichts führt. Ja, genau so meinte ich das, habe ich das auch verstanden. Genau, es führt alles zu nichts. Und nichts ist aber der falsche Begriff. Wenn du das als ein Nichts wahrnimmst, also das, wohin das alles führt oder was alles dahinter ist, wenn du das als Nichts wahrnimmst, ist es noch nicht die wahre Stille. Die wahre Stille ist nicht mal nichts. Und ich würde jetzt, auch wenn ich dich nicht so gut kenne, aber ich würde jetzt, könnte mir vorstellen, dass es noch einen weiteren großen Schritt vielleicht geben könnte mal irgendwann bei dir. Also die wahre Stille ist nicht nichts. Aber Vorsicht, sie ist auch keine Erfahrung und sie ist auch kein Gewahrsein. Das ist ganz tricky, weil der Verstand, der kann das nicht begreifen. Entweder ist es nun was oder es ist eben nichts. Entweder ist es eine Erfahrung oder irgendwas Erklärbares, etwas Beschreibbares. Oder es ist eben nichts. Aber es ist eben weder noch. Es ist weder noch. Nur weil es an sich selbst man kann die Erfahrung machen, dass man in diese Stille, in diese absolute, wenn ich von der absoluten Stille rede, in diese absolute Stille hineinstirbt. Also dass auch das Gewahrsein, das innere Gewahrsein, das tiefste Gewahrsein auch noch in diese Stille stirbt. Man kann diese Erfahrung machen. Aber in dem Moment, wo es dann wirklich weg ist, da wird keine Erfahrung mehr gemacht. Da ist dann auch kein Gewahrsein mehr übrig. So. Wenn jetzt hinterher dann aber später wieder Gewahrsein auftaucht und sich darüber klar wird, der Verstand auch sich darüber klar wird, oh, da ist ja gerade was passiert. Nur weil dort keine Erfahrung mehr war oder auch kein Gewahrsein, darf man daraus nicht ein Nichts machen. Aber wenn es sich für dich wie ein Nichts anfühlt, vor allem wie ein sinnloses Nichts, dann ist es natürlich unangenehm, aber ich würde das weiter untersuchen. Und erstmal untersuchen, ob da jetzt vielleicht bei dir noch ein vertiefender spiritueller Prozess interessant sein könnte. Oder ob das eher so eine Art menschliche Thematik von dir ist, mit der Sinnlosigkeit sogar, die du weiter untersuchen könntest, damit sich diese Sinnlosigkeit vielleicht auch lüften kann. Aber ich kenne das sehr gut, wovon du sprichst. Also ich habe auch oft Sinnlosigkeit erfahren, ja. Und einmal auf menschlicher Ebene, also so eine Art leichte Depression oder mal so einen depressiven Tag oder so einen Sinnlosigkeitstag, und das kann sehr unangenehm sein. Und früher, wo das noch vor einigen vielen Jahren, wo das losging damit, habe ich mir dann immer, wenn diese Sinnlosigkeit aufkam, die war sehr unangenehm. Das war wie so ein Gefühl von Entzug oder sowas. Da wird einem alles entzogen. Alles, was schön ist, alles, was einem, da wird einem alles irgendwie innerlich entzogen, hatte ich das Gefühl. Und da habe ich mich dann hingesetzt, habe ich mich dann ganz bewusst hingesetzt, habe mir einen Tee gemacht, habe mir einen Tee hingestellt, habe mich auf den Stuhl gesetzt und nichts getan, die Augen zugemacht und einfach nur diese Sinnlosigkeit gefühlt. Und hab mir gesagt, so, ich bleib hier einfach im Stuhl sitzen und lass mich auf diese Sinnlosigkeit ein und warte einfach, was passiert. Und es hat eine ganze Weile gedauert manchmal, aber nach einer gewissen Zeit, eine Stunde oder so, hat sich ganz allmählich was getan und dieses Sinnlosigkeitsgefühl, erst ist es immer tiefer und tiefer geworden und dann hat es sich irgendwann ganz allmählich aufgelöst und sich verwandelt in eine ganz sanfte, freundliche, totale Entspannung. Habe ich oft genug erlebt. Und ja. Aber es führt zu nichts. Diese ganzen Prozesse führen zu nichts, aber dieses Nichts ist eigentlich kein Nichts. Und die Freude am Leben oder an irgendwelchen Dingen, die man gerne macht, am Sport oder am schönen Wetter oder baden gehen oder am Essen kochen. Also die Freude an den kleinen Dingen, kleinen Freuden im Leben, die kommt auch wieder. So, man muss da jetzt nicht denken, dass das ewig so sinnlos bleibt oder so. Wie war es ergehen, nur das Ego, achso, Yvonne, wie war es ergehen, nur das Ego fragt meine Erfahrung danach, wozu das Ganze kann das reine Gewahrsein, beziehungsweise Bewusstsein will nicht, so fragt auch nicht nach dem Sinn von irgendwas. Schirin, wie kann ich mich von oben beobachten, Vogelprinzip, dass ich weniger leide? Also ich würde dir das, wenn du mich jetzt fragst, ich würde dir das nicht empfehlen, mit dem Beobachten aus der Vogelperspektive. Die Idee ist zwar, dass man da weniger leidet, aber die Idee ist dann eben auch, dass man weniger fühlt. Und es ist dann eher eine Entfremdung für meinen Geschmack. Ich würde dir eher empfehlen, die irgendwo eine Gruppe zu suchen, wo richtig gefühlt wird. Also ein guter Satz sagen, wo auch das mit den Gefühlen richtig erklärt wird und Platz hat. Ja. Dass du lernst zu fühlen, sodass es sich für dich innerlich auch konstruktiv anfühlt und heilsam. Dass du dir dich auch zurückziehst mit den Gefühlen, wenn du es dann kannst mit dem Fühlen. Dass du dich dann deinen Raum für dich nimmst und es nicht versuchst, mit dem anderen auszuhandeln. Und nur die Sachen, wo du dir wirklich ganz klar darüber bist, dort wünschst du dir zum Beispiel in der Beziehung wirklich eine Klärung oder eine Veränderung oder irgendwas ist für dich einfach wirklich nicht stimmig, ein bestimmtes Verhalten oder so, dass du dann nicht auf den anderen dann wütend zugehst, wenn du gerade aktiv wütend bist, sondern dir dich vorher mit deiner Wut innerlich beschäftigst und dann, wenn du dir klar darüber bist, was du dir wirklich von dem anderen wünschst, dann möglichst erstmal neutral auf ihn zugehst und das einfach neutral sagst, was du da möchtest. Also so würde ich es machen. Und wenn du merkst, der geht da gar nicht drauf ein, der will gar nichts wissen von deinen Bedürfnissen oder der ist da gar nicht gesprächsbereit oder so, dann muss man weitersehen. Aber dieses sich von außerhalb beobachten können, wie aus der Vogelperspektive, damit man nicht so leidet, das ist ein Trugschluss. Das führt dich in weitere Probleme, weil das hält dich ja weiterhin auch in dieser ganzen, erstens, du fühlst nichts mehr oder du fühlst weniger. Dadurch können sich die Gefühle nicht lösen. Das bringt dir auf Dauer auch nichts. Weil die verschwinden nicht von alleine, sondern die sammeln sich dann irgendwo im Körper an oder machen dich steif und unlebendig. Also ist auch keine Lösung. Oder zweitens, du fühlst tatsächlich weniger erstmal oder glaubst es zumindest. Dafür bleibst du aber auch, dafür fühlst du auch die Gefühle weniger, die echt sind, also die dich ins Handeln bringen sollen, also die wirklich mit deiner Beziehung im aktuellen Moment zu tun haben zum Beispiel. Und die beachtest du ja dann quasi nicht, wenn du dich aus der Vogelperspektive beobachtest. Und dadurch unternimmst du auch nichts, sondern lässt die Situation einfach nur leichter über dich ergehen, die dir eigentlich unangenehm sind, wo du eigentlich was ändern solltest. Und das kann ich eigentlich auch nicht empfehlen. Das wäre dann so wie ein Sklave, der sagt, ich möchte die Peitschenhiebe nicht mehr spüren, damit ich weniger leide. Ja, ist verständlich, dass er sich das wünscht, aber dadurch wird die Sklaverei nie beendet werden oder die Sklaven werden niemals frei werden. wenn das so klappen würde. Also mal als ein bisschen drastisches Beispiel. Ramona schreibt, vielen Dank, lieber Jon, damit kann ich was anfangen. Ja, gerne. Schön. Shirin, ist Erwachen ein Sterbenprozess? Ja. Sterben? Der Körper stirbt natürlich nicht. Also nicht, dass man hier jetzt mir irgendwas unterstellt. Der Körper stirbt beim Aufwachen natürlich nicht. Aber das innere Gefühl ist, dass man stirbt. Ja. Und dann kommt man wieder, es ist wie einatmen und ausatmen. Dann kommt man wieder in die Materie, in die Welt, in die Erscheinung, erst recht irgendwie hinein sozusagen. Also es ist wieder eine Art Wiedergeburt, könntest du sagen. Aber eben nicht das Ich wird wiedergeboren, sondern die Stille wird wiedergeboren, könntest du sagen. Im übertragenen Sinne. Dann gibt es Vertiefungsprozesse und Heilungsprozesse und Klärungsprozesse. Und dann kann es sein, dass du erneut wieder so ein Sterben hast, so ein inneres Sterben. Also wieder ein neues Aufwachen. Okay, schreibt, vielen Dank, Johann. Vielen Dank, Yvonne. Ja, hallo, Yvonne. Ja, nochmal kurz zur Sinnlosigkeit. Also man muss ja ganz klar sagen, dass dieses ganze Ich, also damit meine ich diese ganzen Ich-Strukturen, also die psychischen Strukturen, die emotionalen Strukturen, dass die alle darauf aufbauen, unangenehme Gefühle zu vermeiden. Und angenehme Gefühle sozusagen zu vermehren, könnte man sagen, oder zu verfolgen. Und das passiert natürlich dann alles in einem drin, in der Psyche sozusagen, ja. Also, es ist eine Fantasiewelt in Wirklichkeit, eine Fantasiewelt. Ich stelle mir dann innerlich das Leben vor. Und diese Vorstellungswelt, die wird durchs Aufwachen nach und nach weniger glaubwürdig. Und dadurch tauchen die Traumatisierung wieder auf, alles, was darunter verschüttet lag. aber eben auch die tieferen Schichten an Lebendigkeit und die Stille, die Liebe, die Unendlichkeit, die tauchen eben auch wieder auf. Aber dem Ich werden mehr und mehr diese Fantasien, diese inneren Fantasiewelten, an denen es sich immer früher so gelabt hat, quasi entzogen. Also es ist eine Art Ich-Entzug, der da sozusagen passiert. Und das erfährt man natürlich als Sinnlosigkeit. Und wenn da jetzt auch wieder Sinnlosigkeit ist, obwohl da so viele Prozesse schon passiert sind und auch so viele Erkenntnisse und so weiter, dann zeigt es eben genau, dass da noch einiges übrig ist. Also davon gehe ich auch aus. Und das ist völlig in Ordnung. Da ist gar nichts, das kann man nicht beschleunigen oder wegmachen oder kann man nicht erzwingen, dass es verschwindet, sondern da muss man Geduld haben und weiter forschen. Kann man natürlich innerlich forschen, wenn es jetzt nicht nur gedanklich ist, also nicht nur rattern, sondern wirklich auch fühlen und erleben und forschen und sich Fragen stellen innerlich. Kann man natürlich schon, ja. Ja, gleich Wolfram Umlauf zu dir. Die Prägungen von Johann sind aber geblieben. Die Prägungen von Johann sind geblieben. Naja, zum Teil. Also Reste sind da auf jeden Fall. Ja, die tauchen auch manchmal wieder auf, klar. Aber ein großer Teil hat sich auch gelöst und taucht auch nicht mehr so auf. Und vieles ist sehr viel sanfter geworden, sehr viel durchlässiger und Prägung. Also im Körper spüre ich manchmal noch Prägung oder wo nochmal was anspringt oder der Körper nochmal reagiert oder nochmal ein Symptom oder so. Ja, aber diese Strukturen in der Psyche, also diese Ideenwelt, die hat stark abgenommen, also extrem abgenommen im Gegensatz zu früher. Also die ist einfach überhaupt nicht mehr glaubhaft. Also das ja, also da ist der Saft raus sozusagen. Also insofern sind die Prägungen, Reste sind noch da, aber grundsätzlich haben sie natürlich stark abgenommen. Ja. Aber gewisse Eigenheiten, wie ich rede, wie meine Stimme klingt, wie ich mich bewege, oder die sind ja, auch haben sich auch verändert, aber vielleicht kann der eine oder andere könnte dann auch den alten Johann von früher drin erkennen, das mag schon sein. Sergej, ja, das Gefühl habe ich auch, als dass da noch was kommt, eine vielleicht noch tiefere Ebene. Ja, das kann gut möglich sein. Ich weiß nicht, du hast. Ich führe das ja auch immer so schön gerne aus mit den verschiedenen Ebenen oder mit den verschiedenen. Vielleicht findest du da ja dich noch irgendwo wieder oder kommst noch drauf, was da vielleicht bei dir noch offen ist. Bei Wolfram Umlauf hier, bei Devasito auf dem YouTube-Kanal gibt es auch ein schönes Interview mit mir und Yvonne, das war auch wieder sehr gut. Da kommt das bestimmt auch wieder vor. Ja, jetzt zu Wolfram Umlauf. Wie kann man tiefer aufwachen, wenn die Ich-Identifikation mit der Ich-Illusion weggefallen ist? Wie kann sie noch tiefer wegfallen, wenn sie schon weggefallen ist? Ja, das hat damit zu tun, dass dieses erste, ich sag mal, das erste Aufwachen, was typischerweise das erste Aufwachen ist, da fällt das Ich weg, sagen manche, plötzlich war mein Ich weg, oder ich habe plötzlich keine Trennung mehr wahrgenommen, oder da war keine Identifikation mehr mit dem Ich da. Das ist richtig, das könnte man als Aufwachen bezeichnen, vor allem dann, wenn es auch sich dauerhaft einen stabilisiert und nicht wieder zurückkippt sozusagen und wieder die alte Gewohnheit losgeht, sich doch wieder, dass hauptsächlich doch wieder Identifikation da ist. Also jedenfalls, und das war aber noch nicht alles mit dem Aufwachen. Also es gibt auch eine tiefer liegende Identifikation überhaupt mit dieser Erscheinungswelt als Ganzes. Auch wenn also das Ich nicht mehr die Identifikation, den Kern der Identifikation darstellt, dann ist da trotzdem eine unbewusste Identifikation mit dieser gesamten Erscheinungswelt da. Die ist einfach da bei jedem. Und das bemerkt man gar nicht so. Also bei jemandem, wo es das Aufwachen war, was du jetzt meinst mit dem, die Ich-Illusion ist weggefallen. Typischerweise gibt es dann auch sowas wie eine Einheitserfahrung, also alles ist eins. Damit ist aber gemeint, die Erscheinungswelt ist eins, also die wahrnehmbare, das Erleben sozusagen, die Außenwelt, ich und die Außenwelt, da ist keine Trennung mehr. Einheitserfahrungen gehören dazu. Da ist aber immer noch eine Erscheinung da, in irgendeiner Art und Weise, ja, in dieser Erfahrung. Und die kann eben auch wegfallen, in einem noch tieferen Schritt. Und nach diesem ersten Schritt, den du meinst, mit dieser Ich-Illusion, die weggefallen ist, da ist einem hinterher dann, kann das auch ganz lange so sein, dass einem das gar nicht bewusst ist, dass da aber noch eine Identifikation, eine unbewusste Identifikation da ist mit dieser, wenn auch ichlosen oder unpersönlichen Erscheinung. Und die kann eben auch noch wegfallen. Das wäre eine weitere Vertiefung, ein weiterer Vertiefungsschritt. Wenn dann, was dann übrig bleibt, ist reines Gewahrsein. Reines Gewahrsein ohne Erscheinungswelt. Die Erscheinungswelt kommt dann nach diesem Schritt natürlich wieder im Alltag, aber es ist dann keine Identifikation damit da. Und das ist was anderes, das ist ein anderer Schritt, das ist ein anderes Erleben, eine andere innere Erfahrung als der erste Schritt, den du meinst, mit dem, wo die Ich-Illusion weggefallen ist. Das ist ein anderer Schritt. Andere Erfahrung. Und dann stabilisiert sich wiederum dieses reine Gewahrsein als Grundlage der Existenz, würde ich das mal nennen. Gewahrsein, reines Gewahrsein, ohne Erscheinungsform. Das ist sozusagen dann die Grundlage der Erscheinungswelt oder überhaupt jegliche Existenz. Und das stabilisiert sich dann auch wieder neu. Und auch dort bemerkt man wieder lange Zeit nicht, dass dieses reine absolute Gewahrsein auch immer noch eine Art Identifikation darstellt. Das ist dann sozusagen der letzte große Schritt, dass auch dieses noch so reinste und absoluteste Gewahrsein auch in sich zusammenfällt und auch noch stirbt. In eine vollkommen unerkennbare absolute Stille, in eine unerkennbare, nicht erfahrbare. Ja, und das ist ganz normal, dass man erstmal aufwacht auf die eine oder andere Art und Weise. Und wie manch einer an der Bushaltestelle, das Ich war plötzlich weg oder in einem Café, war in Indien, im Satsang oder sonst wo, plötzlich im Café, das Ich ist weg, keine Ahnung. Oder sonst was. Und dann fällt einem das jahrelang gar nicht auf, dass es da noch weitergehen kann. Das ist ganz normal. Das soll einem auch nicht auffallen, das soll man auch nicht bemerken, und zwar aus folgendem Grund. Dann würde man schon viel zu weit vorgreifen. Also dann ginge dieser ganze Prozess viel zu schnell und würde einen viel zu sehr überrumpeln und überfordern. Also das ist ja so schon immer nah an der Grenze der Überforderung manchmal, die Prozesse, wenn da jetzt gerade Traumata dran sind oder starke, intensive Gefühle zu fühlen sind, dann ist das ja sowieso schon sehr herausfordernd. Und je tiefer ich aufwache, desto tiefere Schichten kommen auch zutage, oder es geht eben wieder los mit den ganzen Prozessen. Und wenn ich da jetzt so einen großen Schritt gleich quasi 2 Wochen nach meinem ersten Aufwachen gleich den 2 Wochen später den nächsten großen Riesenschritt machen würde, dann wäre das zu schnell. Also das ist richtig so, dass man erstmal nichts von weiteren Vertiefungen wissen will eine Weile. Das ist ganz normal, das geht gar nicht anders. Aber nach einer gewissen Zeit, das kann bei einem ein paar Monate sein oder ein paar Jahre, bei manchem sind es vielleicht auch 20 Jahre, kommt irgendwann eben ja, wie Sergei vielleicht beschrieben hat, vielleicht doch irgendeine Art von Trübsinnigkeit oder Sinnlosigkeit oder Langeweile auf. Und dann fragt man sich irgendwann wieder, Mensch, soll es das jetzt gewesen sein oder geht es da vielleicht noch weiter? Und dann kann es sein, dass eben noch ein weiterer Vertiefungsschritt drankommt. Und das heißt, die Identifikation mit dem Ich ist ja nicht nur die Identifikation mit dem Ich, sondern das ist die Identifikation mit dem Körper, das ist die Identifikation mit der gesamten Erscheinungswelt, das ist die Identifikation mit dem rein Gewahrsein und so weiter. Das ist alles eine Identifikation. Letztlich. Ja, gerne, Wolfram. Super. Shirin, alles, was wir erfahren, ist Vergangenheit, Fragezeichen. Erwachen wir im Jetzt? Also wenn du es wirklich erfährst, das ist ja nicht die Vergangenheit, dann ist es zwar vielleicht etwas aus der Vergangenheit, aber du erfährst es ja jetzt. Und das Aufwachen, welches Aufwachen jetzt auch immer gemeint ist, welche Art von Aufwachen oder welche Tiefe des Aufwachens ist ja egal, aber an sich die Erfahrung des Aufwachens geschieht natürlich im Jetzt, im Hier und Jetzt, klar, wo und sonst. Also es gibt immer die Fantasiewelt, die im Kopf stattfindet und es gibt das, was man wirklich erfährt. Das sind die Sinneswahrnehmung, das ist der Körper, wie der sich anfühlt und das sind die Gefühle, die emotionalen Gefühle, die da aufkommen können. Und natürlich tiefere Erfahrungen von Auflösung, von Stille, von Gewahrsein und so weiter. Aber das sind Sachen, die man wirklich erlebt. Und die finden natürlich immer im Hier und Jetzt statt. Letztlich finden die Gedanken auch im Hier und Jetzt statt, aber man hat die Einbildung. Man erinnert sich an was und dann ist man in der Vergangenheit oder man stellt sich was vor für morgen, dann ist man in der Zukunft. Aber letztlich passiert das ja alles im Hier und Jetzt, wo sonst. Aber ich weiß nicht, ob deine Frage so gemeint ist, aber das bedeutet nicht, wenn man aufgewacht ist oder wenn Aufwachen stattgefunden hat, bedeutet es nicht, dass dann keine Erinnerungen mehr auftauchen von der Vergangenheit oder keine Vorstellung über die Zukunft. Es ist zwar typisch, dass es über einen längeren Zeitraum diese Innenwelt, diese psychische Welt ruhiger wird über einen langen Zeitrahmen hinweg gesehen, ruhiger wird vielleicht oder entspannter wird ein bisschen, aber es ist nicht so, dass man dann einfach immer nur noch im Hier und Jetzt ist, in dem Sinne, dass man sich keine Gedanken, keine Erinnerungen mehr hat oder sowas. Ist auch nicht gesagt, dass man dann automatisch immer im Hier und Jetzt wahrnimmt, was man jetzt fühlt oder was im Körper stattfindet oder was der Atem gerade macht. Es ist nicht gesagt, dass es automatisch mitgeliefert wird, sondern das ist was, wo man dann auch die Aufmerksamkeit drauf hat, also wo man sich auch für interessieren muss, sag ich mal. Muss nicht, aber kann. Ja. Ja, Felice, dann bin ich noch weit entfernt, davon entfernt, obwohl ich alles verstehe und akzeptiere, schreibt sie. Ja. Wie weit kann man von dem entfernt sein, was man wirklich ist? Sage ich jetzt mal so, ist so ein Spruch. Aber hier passt er mal. Ja, letztlich kommt man dann irgendwann drauf, dass diese ganze Suche, diese spirituelle Suche, diese ganze, die Sehnsucht nach Befreiung und so weiter, dass die letztlich eigentlich immer schon aus dem wahren Selbst, nenne ich es jetzt mal plakativ, also aus der eigentlichen absoluten Stille oder wie man es auch immer nennen möchte, aus der Wahrheit selber gekommen ist. So wie alles letztlich aus diesem unerkennbaren Urgrund gekommen ist. Also bist du gar nicht entfernt, natürlich. Da gibt es keine Entfernung. Es wird auch erkannt, dass es auch vor dem Aufwachen, vor der Erleuchtung auch in Wirklichkeit niemanden gegeben hat, der da jemals davon irgendwie entfernt war oder getrennt war. Aber das Erleben im Alltag kann natürlich sein, dass man sich, dass es so erlebt wird, als wäre man entfernt oder auch weit entfernt. Ja, Ramona schreibt, lieber Johann, du bist ja noch recht jung. Wann hat denn der Prozess bei dir angefangen? Gab es einen ausschlaggebenden Punkt? Hattest du spirituelle Begleitung gehabt, Lehrer? Ja, ich bin jetzt 35, also jung auch nicht mehr. Relativ jung, na klar, wie man sieht. Also, dass ich mich angefangen habe, mit Spiritualität zu beschäftigen, auch mit therapeutischen Sachen oder Heilungen, das hat, da war ich jugendlich, ich weiß nicht mehr. Vielleicht mit 14, 15, 16. Die ersten Meditationsversuche, der erste Therapieversuch war auch ganz interessant. Hat mir auch schon was gebracht. Das habe ich viele Bücher gelesen, Zen, über Zen, über Heilung, alles Mögliche. Und mit 23 bin ich dann zu meinem quasi wichtigsten Lehrer gekommen, Christian Meyer. Ja. Und da ging es auch ziemlich schnell und rapide dann in die Tiefe bei dem, bei ihm mit 23. Da würde ich sagen, hat so der Haupt, die ganze Hauptsache mit dem Aufwachen dann begonnen, ja. Yvonne, was tun, wenn der Partner den Prozess überhaupt nicht nachvollziehen kann und mich teilweise sogar belächelt, wenn ich es mal thematisiere? Also, jetzt kommt es drauf an, würde ich jedenfalls sagen, aus meinem Empfinden, es kommt drauf an, was du dir, was dahinter steckt, was du jetzt von ihm möchtest. Möchtest du also was erwartest du da von ihm? Erwartest du, dass er deinen Prozess mitträgt oder dir zur Seite steht oder sowas ähnliches? Dann würde ich sagen, das ist nicht seine Aufgabe. auch nicht, dass er dich versteht. Wenn du aber grundsätzlich das Gefühl hast, dass ihr dann sozusagen, weil du in einem wirklich tiefgreifenden Prozess oder tiefgreifende Erfahrung gemacht hast, die ganz anders sind als seine, und du jetzt das Gefühl hast, dass ihr, dass du ihn dann sozusagen eigentlich gar nicht, dass ihr da auf zwei ganz unterschiedlichen Ebenen sozusagen oder Erfahrungsebenen euch quasi bewegt, so im Durchschnitt, dann ist es natürlich ein bisschen schwierig. Da sollte man dann mal sich fragen, ob man da, ob einem das wichtig ist oder ob man das braucht, dass man sich da auf der, das, also das, ich will mal das so sagen. Wenn sich zwei Menschen treffen und sie haben das gleiche Hobby oder sie haben, naja, ich mache mal ein einfaches Beispiel. Man will sich zum Kochen verabreden, ja? Man will sich zum Kochen verabreden mit jemandem und macht vorher nichts aus, was man kochen will. Und dann kommt er nach Hause zu einem und man hat alle möglichen Zutaten da und dann stellt sich raus, man kocht jetzt zusammen und unterhält sich schön und so und dann stellt sich mit der Zeit raus, also der eine macht das Essen ganz scharf und der andere kann scharf überhaupt nicht vertragen. Und der eine macht Fleisch rein und wiederum der andere ist Veganer. Naja, und gut, da macht man nochmal einen Versuch und dann geht es wieder so los. Da würde ich sagen, naja, mit dem Kochen, das klappt irgendwie nicht gut zusammen. Also da sollte doch jeder für sich kochen. Die Frage ist, möchte man sich dann noch zum Kochen verabreden überhaupt, wenn dann eigentlich doch jeder sein eigenes Essen kocht? Macht das überhaupt Sinn? Und ein bisschen so ist es ja in der Beziehung auch. Also es ist schwierig, wenn grundlegende Werte oder grundlegende Erfahrungen sozusagen nicht zusammenpassen. Ob das dann so gut funktionieren kann, ist die Frage. Aber ich kann dir da keinen richtigen Rat geben. Ich glaube, das musst du selber rausfinden, wie wichtig dir das ist. Ich fühle mich nicht mehr verbunden mit ihm, da er mich belächelt, schreibt Yvonne. Ja, das ist schwierig. Er muss natürlich nichts für mich mittragen. Ja, das ist schon mal ein sehr guter Punkt. Aber wenn er dich natürlich damit gar nicht ernst nimmt oder dich nicht damit das nicht versteht, belächelt sogar, das ist natürlich sehr schwierig, ja. Na, das halte ich für recht schwierig. Also, wenn mir das persönlich so gehen würde, also ich kann dir natürlich nicht jetzt sagen, was du machen sollst, aber wenn es mir persönlich so gehen würde, also so ein tiefer innerer Prozess, der ist ja für einen selber sehr wichtig. Also würde ich jetzt mal behaupten wollen, also wirklich ein tieferer Prozess. Ein längerer auch. Der ist ja für einen selber sehr wichtig. Und wenn der Partner sich weder dafür interessiert oder es sogar dann noch belächelt, ich glaube, das wäre jetzt für mich persönlich ein Trennungsgrund, muss ich sagen. Also ich wüsste nicht, wie ich mir so jemanden noch gescheit zusammen, also was will ich dann noch von diesem Menschen? Also da hört für mich dann eigentlich die Intimität eigentlich automatisch mehr oder weniger auf. Würde ich sagen. Wenn ein großer Teil von meinem Innenleben, von meiner inneren Erfahrung, die mir wichtig ist, es würde mir schon reichen, wenn sie nicht interessant ist. Also wenn man da nicht zusammenpasst, es würde mir schon reichen. Abgesehen vom Belächeltsein. Ja, Ramona schreibt, von dir geht so eine tiefe Ruhe aus. Ich genieße das gerade total. Dankeschön. Gerne. Ja. Ja, trotz all dieser schwierigen Thematiken und dieser Gefühle und Prozesse und Das ist natürlich auch eine Ruhe, unglaubliche Ruhe da, ja. Ja, vielleicht deine Frage verstehe ich gerade nicht. Aber da ist doch niemand. Es geht um einen selber. Die Frage verstehe ich nicht. Klar geht es um einen selber, um wen sonst? Trotzdem ist da niemand. Kann ich jedenfalls nicht mehr so wahrnehmen. Das muss natürlich jeder für sich selber wissen. Aber dass da niemand mehr ist, bedeutet, dass dieses tief innere Gefühl oder diese Vorstellung und diese Wahrnehmung nicht mehr da ist, dass in diesem Körper, in diesen Gedanken, in diesen Gefühlen, in diesem persönlichen, scheinbar persönlichen Dasein, innen drin irgendwo im Kern meine Identität oder überhaupt eine Identität drin ist als Kern. Dieses Empfinden ist hier jedenfalls nicht mehr vorhanden. Trotzdem kann ich ganz normal sagen, na klar geht's hier auch um mich im Sinne von der Körper. Hier ist trotzdem Mensch, also ein Menschenlebewesen trotzdem. Ja, Felix, ich verstehe deine Frage leider immer noch nicht. Ja, sagen wir es schon kurz nach 8:30. Ich würde sagen, jetzt kommen wir langsam zum Ende. Ja, waren doch wieder ein paar spannende Fragen dabei. Letztlich, wir nennen das mit dem Aufwachen, mit der Erleuchtung, mit der Befreiung, Heilung oder was es auch sei, wenn einen das einfach packt, einen das innerlich packt und interessiert, man Sehnsucht danach hat, dann verfolgt man das einfach, dann verfolgt man diesen Weg einfach, also den entsprechenden eigenen Weg. Und das ist schwierig, sich, es bringt dann nichts, sich die Frage immer, sich immer vorzustellen, was es einem für später bringen soll, was dabei herauskommen soll, was es für ein Ergebnis sein soll. Das ist schwierig. Ja, Sergej, fragt, ob ich noch Zeit für eine Skype-Session hätte. Du, heute ist es mir leider zu spät. Ich habe noch was anderes vor. Können wir gerne demnächst mal machen. Sorry, aber heute passt es nicht leider. Man weiß nicht, was bei der Erleuchtung rauskommt. Man weiß es nicht. Es gibt kein Endergebnis. Es gibt kein feststehendes Endergebnis, kein greifbares. Man sagen kann, so und so ist es, so bleibt es. Weil trotzdem der Mensch ist lebendig und da verändert sich, ja gerne, Sibyl. Da verändert sich ständig was, jeden Tag aufs Neue und kommen neue Erfahrungen und Sachen und das verändert sich immer weiter. Und da gibt's kein feststehendes Endergebnis, auf das man hingearbeitet hätte, sowas wie dauerhafte Glückseligkeit oder dauerhafte Liebe oder dauerhafte dies oder das oder auch wenn man sagen kann, die absolute Stille ist dauerhaft. Na klar ist sie dauerhaft, aber die ist eben auch keine Erfahrung. Also auch kein Ergebnis, mit dem das Ich was anfangen könnte. Also auf irgendein Endergebnis hinzuzielen, ist keine so gute Idee und mal gibt's viele innere Schwierigkeiten, schwierige Prozesse, wo man sich auch Hilfe suchen sollte und viele Sachen, die man auch alleine durcharbeiten muss oder kann, sollte. Und es gibt viel Glück, auch Glückseligkeit. Es gibt natürlich alles Mögliche und Ekstase und Befreiung und tolle Erlebnisse und auch spannende Änderungen im Leben, spannende Änderungen. Mal sind sie eher beängstigend, dann sind sie wieder spannend. Aber ein feststehendes Endergebnis gibt's nicht, jedenfalls nicht in der Erfahrung. Und es verändert sich einfach immer ein bisschen weiter im Leben, ja. Verändert sich immer weiter. Und wenn es einen einfach packt, wenn ein das Interesse an der ganzen Sache gepackt hat, dann muss man sich da irgendwie durchwurschteln. Ja. Macht man dann auch. Egal, was es nachher bringt, was es nachher bringt. Man will es rausfinden. Dem auf den Grund gehen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, Divaseto.